bin ja 2004 nach Deutschland gekommen, weil ich in diesem Land Sicherheit, Frieden und Freiheit gesucht habe.
Ein Einwanderungsland muss definieren, aus welchen Bereichen und warum kommen Menschen in unser Land.
Das war Klartext, das war faktenorientiert, das war nicht emotional. So macht Politik Spaß, die neue CDU.
Und wir dürfen es auch nicht zulassen, dass sich hier parallele Rechtsordnungen bilden.
Integration ist erst gelungen, wenn die Leute die Grundwerte dieser Gesellschaft akzeptieren, verinnerlichen und als Chance sehen.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Ich darf Sie wieder willkommen heißen. Eine neue Folge des Podcasts Einfach mal machen. Ich freue mich wahnsinnig auf zwei Gäste, die kein Blatt vor den Mund nehmen, die im Gegenwind stehen bleiben, Klartext sprechen und eine Meinung haben, weil sie auch fundiert ist, weil sie tief in der Materie stecken. Zum einen die bekannte Innenexpertin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, liebe Andrea Lindholz. Und zum anderen, ja, Sie kennen ihn alle, der renommierte Islamismus-Experte Ahmad Mansur. Herzlich willkommen.
Danke.
Wir kennen uns beide schon länger, deswegen bleiben wir auch beim Du.
Gerne.
Ich freue mich richtig auf diese Ausgabe, weil ihr einfach das sagt, was ihr denkt. Ich meine, es sollte eigentlich normal sein heutzutage. Ne? Warum ist es eigentlich nicht mehr normal? Warum? Ich frage einfach mal, bevor wir einsteigen, einfach mal spontan, warum das, was eigentlich normal sein sollte, dass man das sagt, was man denkt, warum findet das heute wenig statt? Weil die Leute Angst haben, das zu sagen?
Ich würde behaupten, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland eine Meinung haben, aber sich nicht trauen, das so aussagen. Und das hat sich verändert. Aus zwei Gründen. A, viele Themen, die die Leute im Alltag auch emotional beschäftigen, werden moralisierend dargestellt. Also wenn man eine andere Meinung hat, außerhalb die gewollte Meinung von vor allem Medien, aber auch von den jetzigen Koalition, dann wird das als unmoralisch, als ungut, als falsch dargestellt. Und zweitens, ich glaube, wir haben wirklich vergessen zu begreifen, was Demokratie ausmacht. Demokratie ist nicht Harmonie, Demokratie ist nicht Konsens, Demokratie ist Kontroverse, Demokratie ist unterschiedlicher Meinungen zuzulassen. Und das hat massiv abgebaut. Und da mache ich mir große Sorgen. Es geht nicht nur um diesen Themen, sondern insgesamt um eine gesunde Gesellschaft, die in der Lage ist, auch über Themen zu reden, die ihn im Alltag beschäftigt.
Andrea Lindholz, kannst du das bestätigen, dass das auch bei dir ist, dass du das Gefühl hast, selbst wenn du Reden hältst, dass man dann Mails bekommt und dich in eine bestimmte Ecke stellt, nur weil du irgendwas aussprichst?
Also klar, bei den Themen im Innenbereich ist es so. Also gerade das Thema Migration, auf das wir heute noch zu sprechen kommen, das habe ich jetzt von Anfang an, von 2013 an begleitet. Das ist so, je nachdem, wenn ich das Wort irreguläre Migration in den Mund nehme, dann geht schon im Parlament die Schreierei los. Ja. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch, dass viele sich tatsächlich einfach nicht getrauen, das zu sagen, was sie denken, weil sie einfach Angst haben, es ist gerade nicht die veröffentlichte Meinung. Und dieser Gap zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung, der ist da. Ich kann nicht anders als Klartext reden. So bin ich in die Politik gekommen und man muss es aushalten. Du musst die Schreierei im Plenum aushalten. Du musst die in den Social Media Kanälen musst du es aushalten, wenn du irgendwo dann da dir einen Shitstorm einhandelst. Aber Politik lebt eigentlich davon, dass man Klartext spricht.
Ja, super. Das ist gut und deswegen seid ihr auch eingeladen, um euch mal ganz kurz vorzustellen. Andrea Lindholz, du bist seit 2013 im Bundestag, bist Rechtsanwältin. Warst auch in der Kommunalpolitik zu Hause, warst stellvertretende Landrätin und bist jetzt Vizechefin der Fraktion für den Bereich Recht und Inneres. Und genau über diesen Bereich reden wir auch. Mhm. Und ich habe gesehen, du bist auch ehrenamtlich aktiv als Vizevorsitzende beim THW und in verschiedenen Kontrollausschüssen warst du, beziehungsweise Untersuchungsausschüssen. Toll, dass du da bist, aber ich habe gesehen, du bist in Bonn geboren, CSU. Warst du vorher CDU-Mitglied?
Also als meine Eltern, die CDU-Mitglied waren, von Bonn nach Aschaffenburg gezogen sind, weil mein Vater damals bei uns in Aschaffenburg eine Stelle als Mediziner bekommen hatte, denn die waren damals tatsächlich in Bonn, war keine da. Da war ich 3 Jahre alt. Also deswegen bin ich dann mit Mitte 20 in die CSU eingetreten. Aber gut, die Prägung von zu Hause mit der CDU, die war ziemlich klar und eindeutig. Aber ich muss vom Herzen her immer noch sagen, ich möchte für keine andere Partei als die Union Politik machen.
Hört sich gut an und du fühlst dich wohl hier im CDU-Haus.
Ja, total. Und vor allen Dingen das Schöne ist, es ist halt einfach, es betrifft den Rest Deutschlands. Ne? Die CSU ist halt in Bayern und der Rest ist CDU. Mir tut es total gut und mir macht es auch viel Freude. Heißt nicht, dass ich natürlich nicht meine Bayern hier ganz fest im Herzen habe, aber ich finde es klasse hier im Konrad-Adenauer-Haus.
Super. Ahmad Mansour ist in Israel geboren, hat arabische Wurzeln, hat in Tel Aviv Psychologie studiert, hat es auch abgeschlossen, ist Psychologe, Islamismus-Experte und Bestseller-Autor. Ja, ich glaube, wie viele Bestseller hast du geschrieben?
Zwei.
Zwei.
Der dritte ist auf dem Weg.
Der dritte ist
vielleicht nach diesem Podcast dann.
Okay.
Sehr gut, sehr gut. Und als Auszeichnung Bundesverdienstkreuz und alles. Aber was ich interessant fand, während der Schulzeit hast du dich zu einem Islamisten mutiert. Ja. Stimmt es?
Ja, absolut.
Wie konnte das passieren? Wie alt warst du?
13. Ich wurde gemobbt. Ich wollte mich von meinen Eltern ein bisschen so distanzieren. Und der Einzige, der bemerkt hat, dass es mir nicht gut geht, dass ich eine persönliche Krise durchmache, war der Imam von nebenan. Der machte Angebote, der war wie ein Vater für mich da und hat mich eingeladen. Und das war der Anfang einer sehr radikalen Karriere. Ich bin dankbar, dass ich nie Gewalt angewendet habe, aber ich war von Ideologie her, von Denken her, von Einstellungen komplett auf die islamistische Seite.
Wie lange hat das dann gedauert?
Bis ich 19 war und dann habe ich angefangen zu studieren in Tel Aviv und habe dann durch die Bücher, die ich gelesen habe, die Begegnungen mit den Feinden, also als Palästinenser natürlich hat man gewisse Vorurteile gegenüber den Juden und all diese Begegnungen, die Bücher, hat dazu geführt, dass ich angefangen zu zweifeln, ob das der richtige Weg und dann habe ich und konnte mich distanzieren. Das waren aber Prozesse, die mehrere Jahre gedauert, verbunden natürlich mit Angst, verbunden mit das Gefühl, meine Religion zu verraten und vor allem verbunden mit enormem sozialen Druck von der Gruppe, die meine Brüder waren, die mich unterstützt haben, die, als ich gesagt habe, ich mache nicht mehr mit, eigentlich mich verlassen haben.
Das heißt, diese Erfahrung hilft dir heute bei den Projekten, die du auf den Weg bringst, gegen Radikalisierung. Das heißt, die deshalb, eigene Erfahrung.
Deshalb erzähle ich das, weil ich eigentlich in meiner Arbeit Biografien begleite, die sehr nah an das, was ich damals erlebt habe. Und deshalb mache ich diese Arbeit. Also ich bin dankbar, auch wenn es keine schönen Erfahrungen waren, dankbar, dass ich in meiner Biografie diese Entwicklung da war. Und ich bin noch dankbarer, dass ich mich dann davon distanzieren konnte und mich auslösen konnte.
Mhm. Du hast arabische Wurzeln, hast einen deutschen Pass seit
2017.
Beide.
Ich bin israelische und deutsche Staatsbürger.
Bist seit wann in
Deutschland? In Deutschland seit 2004.
Seit 2004. Und hast dadurch, dass du natürlich auch die Dinge ansprichst, muslimische Wurzeln hast und auch sozusagen mit der eigenen Community hier und da deine Probleme hast, in bestimmten Bereichen, da kommen wir gleich noch zu, und die Dinge ansprichst. Ja, ist das der Grund dafür, dass du Personenschutz hast?
Ja. Erstmal, es geht nicht um mich, weil diese Frage stellen ganz, ganz viele. Und es geht mir darum, eigentlich die Mitte dieser Gesellschaft, die davon gar nicht mitkriegt, einfach mal den Spiegel zu halten und zu sagen, schaut mal, wo wir angekommen sind. Dass Menschen, die nicht bei der Polizei, nicht bei dem bei der Sicherheitsorgane arbeiten, sondern Bücher schreiben, Meinungen äußern, in Schulen arbeiten, mittlerweile Personenschutz brauchen, weil sie Sachen sagen, die komplett Menschen dazu bewegen, aggressiver darauf zu reagieren. Ich habe diesen Personenschutz nicht, weil ich einfach ängstlich bin, sondern weil es konkrete Bedrohungen da sind. Ich kann in Berlin nicht auf der Straße gehen ohne Begleitschutz. Ich war vor Jahren alleine in einem Friseurladen und wurde angegriffen. Ich wurde angespuckt in der Anwesenheit meiner Tochter. Das sind Situationen, die ich 2004, als ich entschieden habe, nach Deutschland zu kommen, nie vorstellen konnte, dass es so weit kommen wird.
Ich meine, ich habe da jetzt so ein bisschen gemischte Gefühle. Auf der einen Seite bin ich stolz, in einem Land zu leben, wo es Menschen gibt wie du, dass man die Meinung sagen kann und dafür geschützt wird, dass man die Meinung sagen
Absolut,
kann.
Absolut, ja.
Auf der anderen Seite sage ich, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass du dann 24 Stunden Personenschutz hast.
Ja. Ich habe ja
Wie geht es dir damit? Wie geht es dir eigentlich menschlich? Ich meine, da muss man ja auch mal fragen.
Also ich habe das seit 2015 und das war ein Prozess, wo ich irgendwann mit der Realität abgeschlossen habe oder mindestens meinen Frieden gefunden habe. Das sind großartige Menschen, die das auch sehr menschlich machen. Deshalb habe ich in meinem Buch eigentlich die Widmung der LKA Berlin gewidmet. Auf der anderen Seite ist das eine Situation, die ich nicht will. Ich bin ja 2004 nach Deutschland gekommen, weil ich in diesem Land Sicherheit, Frieden und Freiheit gesucht habe. Und teilweise kann ich das Haus nicht verlassen, ohne vorher eine E-Mail zu schreiben, meine Vorhaben darzustellen und zu warten, dass ich dann von LKA begleitet werde. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber wie gesagt, ich mache das, weil ich für meine Tochter, für meine Familie, für mich in diesem Land eine bessere Zukunft haben will. Und wenn man denkt, wenn wir alle mutlos bleiben und uns einfach einschüchtern lassen von radikalen Extremisten, übrigens, das sind nicht nur die Leute, die mich bedrohen, sondern die Wegbegleiter, diejenigen, die das legitimieren, die durch Kampagnen gegen mich von links, von rechts, aber auch von der islamischen Seite, die teilweise Partner für die Politik geworden sind, das alles legitimieren, möglich machen, habe ich diese Freiheit nicht. Und deshalb kämpfe ich dafür, dass wir für dieses Land eine Zukunft haben, wo die Demokratie standhaft gegen jegliche Art von Extremismus auch einfach Statement zeigen kann.
Was sind denn dann so konkrete, mal so für die, die uns vielleicht jetzt auch zuhören, mal so konkrete Situationen, in denen du schon drin warst, wo du sagst, da wird mir dieses und jenes entgegengehalten, damit wird auch meine Familie konfrontiert, damit man mal eine Vorstellung davon bekommt, welche Art von Aggression der da so entgegentritt?
Also ich rede jetzt nicht mehr über die 1000 E-Mails, die pro Woche reinkommen von ich spucke auf dich, du bist ein Verräter, du solltest sterben, lass uns mal treffen da und da und dann zeige ich dir, wo es wehtut. Das interessiert mich nicht mehr, das leite ich nicht mehr, weil es auch nicht funktioniert. Mhm. Ich rede von Situationen, wo man in der Bahn alleine ist oder mit seiner Tochter Weihnachtsgeschenke kaufen geht und dann aggressiv angegangen ist. Das sind Menschen, also ich bin Psychologe, ich weiß, wie man Menschen zur Deeskalation dann bringt. Ich saß vor ein paar Jahren in einem Frisurladen und der Mensch da, der neben mir saß, hat mich erkannt, er hat den Kontakt gesucht. Ich habe versucht, ein bisschen zu entschärfen und irgendwann kommt mit Messer auf mich zu. Ich wurde in Neukölln von mehreren Menschen angespuckt als Verräter. Es gibt E-Mails, wo Menschen mir schreiben, ich weiß, wo du wohnst und ich kenne deine Tochter oder ich kenne deine Frau und werde das und das mit denen machen. Das sind alle Situationen, die sind unvorstellbar. Das ist auch psychologische Belastung. Es ist nicht die Angst, dass es mir morgen was passiert. Es ist die Angst, so eine E-Mail morgen zu lesen und dann den Weg zu finden, den Tag zu starten. Das sind die emotionale Belastungsmomente, die, glaube ich, viele Menschen, es trifft ja nicht nur mich.
Nee, das haben wir ja bei Corona-Zeiten auch erlebt, ja, selbst.
Es gibt mehrere Personen, auch aus der islamkritischen Seite, Seran Atish, Hamid Abdessamad, die viel länger, viel intensiver diese Bedrohung auch bekommen und irgendwann brechen Menschen. Also wenn man wirklich nicht reflektiert und nicht auch seinen Frieden findet, brechen Menschen, das ist genau das, was diese Leute erreichen wollen. Sie wollen uns einschüchtern und sie schüchtern die Mehrheit der Gesellschaft, weil sie gucken an und sagen, oh, also wenn ich mich jetzt im Islam äußere oder zur Integration, wenn ich dann Personenschutz brauche, dann mache ich das nicht. Ja, genau. Und dann wird es still in diesem Land.
Also Ahmad, da kann ich jetzt stellvertretend, glaube ich, für die Zuhörer reden. Da sollte jeder Respekt, dass du nicht aufgibst, sondern im Gegenteil, jetzt erst recht.
Absolut.
Zu deiner Meinung stehst. Ich kann es nur zu 0,01% nachvollziehen. Andrea Lindholz hat es angesprochen, Corona, da gab es auch Drohungen.
Da haben wir es im Kleinen gehabt und das ist so, wenn du dann plötzlich so eine Mail bekommst, wir wissen, wo du wohnst.
Ich weiß, das war übrigens bei mir so, wir wissen, wo du wohnst.
Bei mir auch und das ist aber nur unter klein in dem Vergleich, was du erlebt hast, aber da ist die ganze Familie mitgenommen.
Absolut. Ja. Also bei mir war es so, wir wissen auch, wo du wohnst, genauso war es. So. Und zwei Tage später, ich weiß bis heute nicht, ob es Zufall war oder nicht, bei mir privaten Einbruch. Bin dann spät nach Hause gekommen, habe das gemerkt und bin natürlich in der Nacht schnell ins Hotel. Hatte dann mehrere Tage Objektschutz und ging's richtig scheiße, hätte ich auf Deutsch gesagt.
Absolut.
So. Und wenn du das ganze Leben damit lebst und sagst trotzdem, ich bin stark und stehe zu meiner Meinung, richtig, richtig klasse. Andrea Lindholz, du hast auch, wir können ja auch stolz auf die Sicherheitsbehörden sein in Deutschland, dass wir das haben. Du hast auch viel mit denen zu tun. Du warst Vorsitzende des Innenausschusses, du bist jetzt Vizechefin der Fraktion, du warst Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums, da gibt es ja auch sehr viele Geheimsachen. Wie läuft das da eigentlich ab mit den geheimen Sachen? Das, was du mitkriegst, du kannst da nicht drüber reden, du siehst was und denkst du da manchmal, ach du meine Güte, wenn das die Öffentlichkeit wüsste, dann hätten wir eine andere Stimmung oder wie?
Ja, also manchmal ist es so, dass man sich sagt, irgendwie ist es gut, dass es nicht jeder weiß, einfach so auch fürs Gefühl. Ja? Also ich bin in dieses parlamentarische Kontrollgremium reingekommen. Wir kontrollieren die Nachrichtendienste, bedeutet aber auch, dass sie uns im Prinzip immer jede Sitzungswoche einmal, einen Nachmittag, die aktuelle Situation mitteilen über Vorfälle, die es gegeben hat. Kann der Bereich Rechtsextremismus sein? Ja, kann der islamistische Terrorismus sein? Viele Bedrohungslagen werden uns eben berichtet. Und wenn du dann da drin sitzt, dann sagst du teilweise, das gibt's wirklich alles, ja, das ganze Thema Netzwerke, und das nimmst du auch mit nach Hause. Du erfährst, wer wo mit wem welche Verbindungen hat. Du siehst, wie sich das zum Beispiel über ganz Deutschland hinwegzieht. Aber du darfst nicht darüber reden. Mhm. Du darfst über die Vorfälle nicht reden. Die wenigen Kollegen im parlamentarischen Kontrollgremium, 13 an der Zahl, von allen Fraktionen, sind sozusagen die Empfänger des Wissens. Sie dürfen nicht drüber reden und stehen stellvertretend für die ganze Fraktion. Und auch im Innenausschuss ist es natürlich parallel genauso. Du hast halt jede Woche irgendwo immer mit unschönen Sachen zu tun, sei es mit Terroranschlägen, wie damals auch, du hast vorhin in meinem Vorgespräch gesagt, Anschlag auf dem Breitscheidplatz, jetzt aber gerade aktuell das Thema der Reichsbürger, das jetzt auch durch die Razzia nochmal ganz stark ans Tageslicht gekommen ist. Das Thema Reichsbürger haben wir ja schon viel länger auch in der internen Behandlung. Mhm. Und wenn du dann so nach Hause fährst und gehst mit deinem Hund spazieren, hast du irgendwie das Gefühl, das sind so zwei Welten. Ne? Du hast hier so die Berliner Welt mit den ganzen Sicherheitsthemen, und dann gehst du nach Hause und dann hat es seinen Gang wie immer. Und die Leute spüren zwar manchmal das, was nicht stimmt, aber so richtig tiefe Kenntnis hat ja Gott sei Dank auch nicht jeder von allem. Und das ist auch gut so. Aber für uns ist es tatsächlich auch ein Stück Belastung. Und wir haben tolle Sicherheitsbehörden. Das will ich an der Stelle ganz klar sagen.
Ja. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich wichtig, da würde ich schon mal so ein erstes Zwischenfazit ziehen. Wir schreiben ja gerade ein neues Grundsatzprogramm, dass es gerade extrem wichtig ist, die Dinge auch klar beim Namen zu nennen und zu sagen, was man machen will, um Dinge zu ändern, dass man nichts vertuscht, nicht verheimlicht, sondern wirklich Klartext auch redet, basierend auf Fakten, die es gibt.
Und die haben wir, und vor allen Dingen, dass du alle Bereiche anschaust. Also jetzt, wir sind gerade wieder sehr stark fokussiert auf den Bereich Rechtsextremismus. Ja, das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Aber islamistischen Terrorismus, der stellt genau auch eine sehr große Bedrohungslage dar, kann man alles im Bericht des Verfassungsschutzes nachlesen. Auch Linksextremismus, ja, stellt nach wie vor auch eine Gefahr für unser Land dar. Und dass wir da eben nicht eindimensional werden, sondern alles miteinander betrachten.
Aber wird das nicht gerade gemacht, dieses Demokratiefördergesetz? Geht es da auch gegen islamistische?
Also das Demokratiefördergesetz, sage ich jetzt mal, das ist...
Was ist das, kurz für die Zuhörer, damit man...
Da geht es im Prinzip darum, welche Organisationen unterstütze ich, die sich dafür einsetzen.
Unterstützt der Staat mit Steuergeldern?
Genau, der Staat mit Steuergeldern, dass wir unser Demokratieverständnis verbessern, dass wir gegen Extremismus vorgehen. Es geht um das Thema politische Bildung an der Stelle. Es geht auch um das Thema Programme in verschiedenen Bereichen. Also wenn jemand aus einem extremistischen Bereich raus will, nehmen wir jetzt mal den islamistischen Terrorismus an. Man weiß das, welche Organisation ist da, fängt ihn auf, begleitet und unterstützt ihn. Aber das Wichtige ist zum Beispiel beim Demokratiefördergesetz, dass da auch drin steht, dass die Organisationen, denen der Staat Geld gibt, auch ganz klar sagen, wir lehnen jede Form von Extremismus ab und wir stehen sozusagen auf dem Boden des Grundgesetzes.
Genau,
und das so die Extremismusklausel. Und das war das Thema in der letzten Legislaturperiode, warum wir gesagt haben, Demokratiefördergesetz, was Sie damals vorgeschlagen haben, da gehen wir nicht mit, weil die sogenannte Extremismusklausel ist es, die Bekenntnis zu sagen, ich lehne jede Form ab. Da ist die SPD nicht mitgegangen. Und das finde ich aber ist die Voraussetzung dafür, dass jemand Steuergelder bekommt.
Oder? Also das heißt, wir geben Geld aus für Organisationen,
die nicht bereit sind zu sagen,
ich distanziere mich von
teilweise,
Extremismus.
Teilweise entweder Mitarbeiter oder eine gewisse ideologische Nähe zu extremistischen Organisationen oder Strukturen. Das klingt jetzt unglaublich, ist es aber die Realität geworden. Das heißt, wir haben Bundesmittel, vor allem auch bei der Integrationsbeauftragter auf Berliner Ebene, auch bei Familienministerium. Organisationen wurden ausgewählt, unterstützt, finanziell unterstützt, andere nicht. Also mein Institut kriegt keine Bundesgelder von Familienministerium, weil ich ja unbequem bin und weil man ganz andere Verständnis von Demokratie hat. Aber anderen kriegen es, die in Verfassungsschutz teilweise erwähnt wurden. Das ist unglaublich. Das heißt, du hast vorher erwähnt, wie großartig unsere Sicherheitsapparate sind. Sind es. Aber Verfassungsschutzberichte sind keine Empfehlungen. Sie sollen eigentlich den Weg geben. Und wenn man sie ignoriert, dann ist das problematisch. Und ich habe ein Riesenproblem damit. Es werden Projekte finanziert, die nicht evaluiert sind. Es werden Projekte finanziert, je näher sie zu den Ideologie der SPD vor allem.
Wie kann sowas passieren? Ich meine, Frau Lindholz hat gesagt, wir haben uns dagegen gestemmt. Ich meine, wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Aber in dieser Sache sind wir richtig klar. Das werden wir auch im Grundsatzprogramm sein, dass wir uns distanzieren von allen jeglichen verschiedenen Varianten des Extremismus. Wie kann sowas sein? Was glaubst du, warum Politiker auf so eine Idee kommen? Warum die Ampel auf die Idee kommt, das so laufen zu lassen?
Naja, ist halt ideologisch motiviert.
Genau. Also zwei Sachen, glaube ich. Eins, also dieser Wettbewerb des Extremismus, also wenn eine Innenministerin sogar gegen die Einschätzungen ihrer eigenen Mitarbeiter im Innenministerium sagt, der größte Bedrohung ist Rechtsextremismus. Ich will das nicht verharmlosen, das ist ein Riesenproblem. Wir sollten das auch noch viel intensiver eingehen. Ja. Aber wir wissen, dass Extremismus nicht eindimensional arbeitet. Das heißt, wir kann morgen auch ein großer islamistischer Terroranschlag passieren.
Der ist nicht ausgeschlossen.
Diese Botschaft, ignoriert den Islamismus, er ist gerade nicht wichtig, ist fatal und es ist nicht professionell. Und zweitens, wir haben Menschen, die wir uns Muslime, vor allem aus der Grünen und der SPD, die uns als Opfer rechtsextremer Propaganda betrachten und uns schützen wollen. Das heißt, wir können nur gut sein. Bei uns können keine Extremisten entstehen. Und wenn die AfD oder die CDU das überhaupt thematisiert, dann darf das nicht richtig sein. Dann muss das falsch sein. Und deshalb sieht man bei uns überhaupt nicht. Also stellt dir vor, wir werden jetzt Rechtsextremismus-Präventionsarbeit mit der AfD betreiben. Ja, also AfD-Gelder geben, um Neonazis irgendwie zu deradikalisieren. Das passiert gerade im Islamismus. Ich meine es ernst. Ja. Wir finanzieren Muslimbruder-Akteure,
die vom Verfassungsschutz beobachtet werden
absolut. Damit wir irgendwie noch radikaler Islamisten. Das funktioniert nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Und das glaube ich, der Denkfehler dieser Regierung. Und das muss man in aller Deutlichkeit immer wieder auch sichtbarer machen.
Ja, weißt du, wir haben in der letzten Legislaturperiode allein 89 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus beschlossen und umgesetzt. Ja, wir haben da 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt für 5 Jahre, damit sich da auch wirklich was bewegt in dem Bereich. Und das ist wichtig, aber ich darf es eben nicht nur auf diesen einen Bereich fokussieren. Das ist ein Fehler. Absolut. Wir haben das gesehen. Ja, wir haben
und auch diese gesehen, 1 Milliarde Euro wird nicht so genutzt.
Nein, die wird nicht, genau.
Ja. Extrem wichtiger Punkt, nicht nur im Grundsatzprogramm, sondern dass wir das auch so umsetzen. Also da weiß man nicht, welche Worte man finden muss. Noch schlimmer finde ich den Vorgang, der jetzt in diesen Tagen hier in Berlin stattfindet, dass die Berliner Senatsverwaltung für Justiz Workshops anbietet für sogenannte Friedensrichter, wo ich jetzt gelesen habe, dass da unter anderem ein Teilnehmer sitzt, ein Imam Taha Mursi, der Al-Nur-Moschee. Eine Moschee, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil sich dort Antisemiten, Salafisten etc. treffen. Also es schüttelt mich, wie sowas sein kann.
Aber vielleicht erklären wir erstmal, weil Friedensrichter klingt sehr harmlos.
Ja, genau.
Es geht um Scharia-Richter.
Richtig.
Also sogenannte. Es geht eigentlich um eine Paralleljustiz.
Es geht um Paralleljustiz. Ich komme aus einer Gesellschaft, die diese Probleme massiver hat. Also unter die Araber in Israel ist es mittlerweile gezwungenermaßen verpflichtend, innerhalb der Gesellschaft, nicht von Staat, dass man, wenn man Probleme hat und nicht nur bei Familienkonflikte, sondern auch bei Mordschlag, bei Konflikte um Erbe und so weiter, dass man diese Leute aussucht, die enorm viel Macht bekommen haben und ihre eigenen Regeln folgen. Und zwar Regeln, die mit dem Rechtsstaat nichts zu tun haben. Das sind Menschen, die die Frauenrechte mit Fuß treten werden. Das sind Menschen, die Ungläubiger weniger wert betrachten als Muslime. Das sind Menschen, die sozusagen Konflikte auf ihre Art und Weise lösen werden. Und natürlich ist das eine gewisse Entlassung von Gerichte vielleicht, aber das bedeutet die Unterstützung Parallelgesellschaften, die Unterstützung von Unterdrückung von Frauen, die Unterstützung von islamistischen Personen, die dadurch von unseren Steuergeldern, von unserer Regierung hier in Berlin eine gewisse Legitimationsstempel bekommen, das zu tun, was sie vielleicht bis jetzt heimlich getan haben.
Weil der Punkt ist ja, wir haben dann auch nicht das deutsche Recht, das Anwendung findet. Ja, das muss man ja auch mal sehen. Die haben ja ihren ihr eigenes Rechtssystem. So. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist vielleicht, naja, wenn man die sozusagen da reinschickt, ja, dann kriegt man vielleicht das ein oder andere gelöst. Aber es kann nicht unsere Aufgabe in Deutschland sein. Und wir dürfen es auch nicht zulassen, dass sich hier parallele Rechtsordnungen bilden, dass es hier eine Paralleljustiz gibt, schon im Vorfeld. Nicht jetzt direkt als Gerichtsinstitution kann ja noch kommen, ja, sondern einfach schon im Vorfeld. Das ist ja völliger Irrsinn, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, was das bedeutet. Und wir haben ja in den Großstädten die Clanbildung und wir wehren uns ja dagegen. Ja, auch die Bayern gehen da hart davor. Das alles untergräbt aus meiner Sicht so ein Vorgehen, weil wir ja damit auch noch diese sich parallel bildenden Institutionen legitimieren und auch noch mit Steuergeldern unterstützen.
Ja. Man hätte ein paar Reichsbürger mit einladen zu diesem Kurs. Sie werden sich auch wohlfühlen.
Aber ich sag mal, ist das so eine typische deutsche, ich meine, es ist ja schon so eine Doppelmoral, oder? Wir fliegen nach Katar und tragen, Innenministerin trägt eine Binde mit One Love und gleichzeitig lassen wir sowas in Deutschland zu. Paralleljustiz und viele andere Sachen, Ehrenmorde, Kinderehen etc., wo der Staat eigentlich knallhart durchgreifen muss. Ist so eine Doppelmoral, ist das ein deutsches Phänomen oder wie?
Naja, wir sind ja fußballisch oder von Fußball her nicht gut geworden, aber wir sind Moralweltmeister geworden. Mhm. Also viele Themen werden sehr moralisierend dargestellt. Dadurch wird die andere Seite komplett delegitimiert. Aber das, was die Deutschen, vor allem unsere Innenministerin bezüglich zu Katar macht, ist nicht anders als Symbolpolitik. Das ist viel bequemer, dahin gehen und sich alles mutig darstellen. Ein paar Tage später fand eine Islamkonferenz hier in Berlin und die One-Love-Binde war nicht auf den Arm von Herrn Fässer, als sie dann den deutsche Islamkonferenz besucht, obwohl es auch Islamisten dabei waren, die auch Katar als ihre Hauptzentrale sehen. Ich finde auch, in Bezug auf den Iran. Wir wollen uns solidarisch mit den Frauen im Iran, die gegen den Kopftuch kämpfen, zeigen. Aber die Frauen in Neukölln ist uns egal. Ist egal, ob sie gezwungen werden, Kopftuch zu tragen, ja, schon mit 7 Jahren. Es ist egal, ob sie von ihren Ehemännern, von ihren Brüdern unterdrückt werden. Das interessiert uns nicht, weil es ist viel schwieriger, weil es Mut. Es ist nicht mutig, mit den Frauen im Iran irgendwie solidarisch zu sein, von dem Sofa aus oder vom Bundestag. Es ist mutig, aber Themen anzusprechen, die vor unserer Haustür passieren.
Absolut. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, also ich bin zum Beispiel sensibilisiert worden für dieses Thema, weil ich einen Vierteljahr Aufenthalt in Riad hatte, in Saudi-Arabien 2005. Und dieses Thema politischer Islam lässt mich auch nicht los. Da geht es um Finanzierungsfragen, es fehlt ein Moscheeregister, Thema Imame, welche Ausbildung etc. Aber wir sollten eins gerade rücken, dass es uns ja im Kern darum geht, dass diejenigen, die in Deutschland, wir haben so viele Muslime, liberale Muslime, die ihren Glauben leben wollen oder nicht, die sich hier an die Regeln halten, die sich anständig verhalten. Das ist ja der überragende Teil. Wir reden ja über Menschen, 20, die das nicht tun. Das heißt, wir wollen ja sozusagen diejenigen schützen, die einfach nur hier ihren Glauben leben wollen als Muslime. Wir in Deutschland ja gerade wollen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, einfach auch mal auszusprechen, damit die Leute wissen, warum wir diese Rechtsstaatlichkeit einfordern, auch für diejenigen, die mit Füßen treten.
Naja, ein Mädchen in Neukölln hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben.
Absolut.
Und wenn ich im Namen von einer Moral oder Antirassismus nicht hinschaue, weil es nicht bequem ist, betreibe ich kein Moral. Ich bin rassistisch. Ich nehme im Kauf, dass dieses Mädchen nicht die gleichen Chancen hat. Und leider ist das kein Thema nur von Rot-Rot-Grün in Berlin. Ich meine, diese Verbände, die problematisch sind, die sind nicht mal 15-20%, repräsentieren nicht mal 25% der Muslime. Aber wir reden mit denen und lassen die 85%, die teilweise super demokratisch sind, endlich angekommen sind, die viel kritischer mit dem politischen Islam. Und das tut nicht nur diese Regierung, das tat auch Seehofer. Der saß mit Ayman Mayseck, der Chef der Zentralrat der Muslime, der teilweise Organisationen dabei hat, die von Verfassungsschutz beobachtet werden. Er wollte mit ihm reden und weniger mit den liberalen Muslimen. Und das wiederholt sich mit jeder Regierung und wird noch schlimmer und schlimmer. Also wenn man wirklich den Islam einbürgern will, dann muss man in der Lage sein, mit den Richtigen zu reden und ein Islamverständnis zu fordern, der in Deutschland, für Deutschland, auf dem Basis der Grundgesetze entsteht.
Genau so ist es. Ja. Sie fragen, mit welchen Gruppen unterhalte ich mich, mit wem tausche ich mich aus und bei den anderen zeige ich klare Kante und nicht falsch verstandenes, ja, falsch verstandene Liberalität, ja, weil da geht es auch darum, was stellen wir uns für Deutschland vor? Wie Absolut. Wollen wir, dass sich Deutschland entwickelt? Nicht, wie wollen wir, wie Deutschland heute aussieht, sondern wie soll Deutschland für unsere Kinder ausschauen, ja? Mein Sohn ist 26 Jahre alt. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind auch noch extrem in Deutschland. Und durch den vielen Zuzug in unser Land in den vergangenen Jahren wird sich auch noch viel verändern. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sagen, wie wollen wir, dass sich Deutschland entwickelt und was müssen wir da bei uns auch ganz, ganz klare an roten Linien einziehen und sagen, bestimmte Dinge akzeptieren wir nicht. Und dazu gehört zum Beispiel neben der Clanbildung auch Paralleljustiz.
Absolut.
Ja? Und natürlich können Mädchen auch Kopftuch tragen, wenn es freiwillig und selbstbestimmt ist, aber nicht, wenn es sozusagen aus der Erziehung heraus erwartet wird, dass sie es zu tragen haben. So, und darüber muss man auch mal offen reden und diskutieren können. Und da darf nicht jede Fragestellung an der Stelle gleich dazu führen, dass man in die rechte Ecke gestellt wird.
Ich meine, ich komme aus einer Familie, wo alle Frauen Kopftuch tragen. Und ich liebe meine Mutter, ich liebe meine Schwester und ich werde nie auf die Idee, Fremden oder Frauen, die ich kenne, irgendwie auf der Straße anzugreifen, weil sie Kopftuch tragen. Ich wünsche mir, dass all diese Frauen Karriere machen können, dass sie in Deutschland ankommen. Mhm. Aber ich kann auch Frauen, die Kopftuch tragen, einfach in einen Diskurs mit denen gehen und sagen, warum ich das Kopftuch als Symbol von Unterdrückung und patriarchalische Strukturen sehe. Und vor allem lasst die Frauen das tun, aber verkauft mir das nicht als Feminismus und Emanzipation. Ja. Das ist nicht.
Ja. Wir reden ja eigentlich über die Frage, klappt die Integration? Die steht ja am Ende. Also das heißt, wir haben ja einen Rechtsstaat, wir haben auch Regeln in Deutschland und erwarten, dass diejenigen, die zu uns kommen, diese Regeln annehmen. Also haben ja eigentlich auch diejenigen, die zu uns kommen, eine gewisse Bringschuld. Und wenn diejenigen, die zu uns kommen, nicht wissen, was für Regeln hier herrschen, wird es schwierig. Und es gibt ja auch Regeln des Zusammenhalts. So, und deshalb meine Frage beim Thema Integration. Du hast gerade ehrlicherweise gesagt, es ist nicht alles glatt gelaufen in der Vergangenheit. Wir müssen uns die Frage stellen, wie machen wir das in Zukunft besser? Wir müssen die Frage stellen, ich fand, das hat der Bundespräsident mal toll gesagt, mit unser Herz ist weit und die Möglichkeiten sind endlich, also nicht unendlich. Da geht es natürlich auch um Kapazitäten. Ich glaube, wenn wir über Integration reden, kann natürlich Integration nur funktionieren, wenn die Kapazitäten, die es in Deutschland gibt, das auch aushalten. Infrastruktur, Kitas, Schulen etc. Deswegen, Andrea Lindholz, du bist sehr tief, steckst du in den Daten, in den Fakten. Finde ich übrigens toll, wie faktenorientiert wir einfach mal hier reden. Nicht emotional werden, sondern einfach faktenorientiert und auch Vorschläge machen, wie wir es besser machen. Wie siehst du im Moment die Situation in der Migration, wenn du uns mal einen Überblick gibst, auch in Deutschland von den Kapazitäten her? Hat Herr Gauck recht und wie lange hat er noch recht?
Also vielleicht ein ganz kleiner Vorspann, aber es wird immer alles so unter dem Begriff Deutschland ist ein Einwanderungsland subsumiert, ohne dass man es irgendwie mal genau sagt, was ist eigentlich ein Einwanderungsland und wie stellt man sich das vor? Der erste Schritt, den wir eigentlich gehen müssten, wäre mal zu sagen in Deutschland, wer soll aus welchem Grund, warum in unser Land kommen, wie stellen wir uns das vor? So. Was du jetzt ansprichst, ist im Prinzip so, sind die vergangenen Jahre auch der große Teil der irregulären Migration, die nach Deutschland kommt. Der Flüchtlingszustrom aus den Jahren 2015, 2016, der immer noch nicht vollständig, sozusagen sind alle Menschen bei uns integriert. Jetzt auch wieder der Zustrom an irregulärer Migration, parallel dazu die Ukraine, aber das sind Kriegsflüchtlinge, die lasse ich hier bewusst jetzt außen vor. Dass wir eben sagen müssen, die Menschen, die zu uns kommen, die müssen zur Integration bestimmte Bedingungen vorfinden. Das heißt, die Kinder müssen in den Kindergarten gehen. Die Kinder müssen in die Schule gehen. Eltern sollten wir dazu befähigen, auch bei uns eine Arbeitsstelle annehmen zu können, wenn man dann einen legalen Aufenthaltstitel hat. Und Deutschland ist ein Land, das ist ausgerichtet von seinen Strukturen her auf 80 Millionen Einwohner.
Wie kommst du auf die 80 Millionen? Weil ich habe jetzt gelesen, wir sind jetzt schon bei 84 Millionen.
Es geht um unsere Strukturen. Also,
ja, wie kommst du auf die 80? Warum nicht 79 oder 81?
Ja, das liegt so um den Dreh rum. Also da gibt es Ermittlungen, die eben sagen, unsere Infrastruktur ist von ihrer Größe, unsere Behördenstruktur, unsere Infrastruktur ist ungefähr ausgelegt auf 80 Millionen Einwohner. Wir liegen jetzt schon bei 84. Wir spüren noch das auch, weil vieles aus den Fugen gerät. Die Kommunen sagen, wir haben nicht genug Wohnraum. Gehört auch dazu, wie viel Wohnraum haben wir. Unsere Kitas platzen aus allen Nähten. Unsere Schulklassen platzen aus allen Nähten. Wir haben Probleme in den Schulen, weil es eben schwierig ist, wenn alle mit unterschiedlichem Leistungsniveau in einer Klasse sitzen. Also wir spüren es doch auch beim Verkehr, also bei Bus, Bahn, man merkt ja streckenweise einfach, dass wir bestimmte Strukturen nur haben. Wir
das heißt,
merken es bei den Behörden.
Was müssen wir jetzt
machen? So, also eigentlich müsste man das, eigentlich müsste man mal genau definieren, wen möchte Deutschland als Einwanderer haben? Wir müssten mal die irreguläre Migration so in den Griff bekommen, dass sich nicht jeder aussuchen kann, wo er hingeht, sondern dass es da Stoppstelle an unseren Außengrenzen gibt. Und in unserem Land müssen wir, bevor wir weitere Zuzüge in unser Land holen, so wie Frau Faeser es jetzt erst vor kurzem mit Afghanistan gemacht hat und ein Sonderaufnahmeprogramm für Afghanistan von nochmal 1000 pro Monat aufgelegt hat, schauen, schaffen wir das? Schaffen wir das alleine von den Strukturen? Und der zweite Punkt ist, schafft es die Gesellschaft?
Also, als jemand, der aus dem Nahen Osten kommt, kann ich jetzt die Europäer noch mal vielleicht deutlicher sagen, es gibt keine Perspektiven im Nahen Osten. Das heißt, jeder, der für sich eine bessere Zukunft haben will, wird den Weg nach Europa suchen. Die Frage, wie gehen wir damit um? Erstmal, ich habe damit ein Problem, dass wir eigentlich die Leute sagen, ja, nehmt euch diesen gefährlichen Weg, kommt zu uns, wenn ihr auf den Grenzen kommt, dann wird alles gut. Das ist der erste Denkfehler. Das heißt, wenn wir wirklich Leute retten wollen, wenn wir wirklich priorisieren wollen, dann sollten wir die Leute von da holen, wo sie sind. A, durch Einwanderungsgesetze, die genau die Leute, die wir brauchen,
ist,
auch
ist Arbeitsmigration,
von da holt.
Genau.
Ja. Und B, auch vor Ort. So. Ich meine, auch 2015 haben wir Leute nicht aus dem Krieg geholt. Wir haben Leute aus der Türkei geholt, die schon in Sicherheit waren. Aber es war ein anderes Thema, die wurde auch moralisierend dargestellt. Ich bin dankbar, dass wir Leute aus dem Krieg schützen können, die zu uns suchen, die zu uns kommen. Drittens, Integration ist nicht nur Arbeit plus Sprache minus Kriminalität. Integration ist erst gelungen, wenn die Leute die Grundwerte dieser Gesellschaft akzeptieren, verinnerlichen und als Chance sehen. Und als jemand, der in der Praxis tagtäglich arbeitet, kann ich sagen, da hakt es massiv. Die Leute haben Identitätsverlustängste, wir haben Riesenprobleme bei der Anerkennung von Israel, also das Thema Antisemitismus. Wir haben Riesenprobleme, das haben wir 2021 im November sehr deutlich gesehen, wenn es um Karikaturen geht, wie es in Frankreich passierte, also die Meinungsfreiheit zu akzeptieren. Wir haben Riesenprobleme, wenn es um sexuelle Selbstbestimmung, wenn es um Emanzipation von Frauen. Das sind alle Themen, die brauchen Zeit, das sind Prozesse. Die Leute müssen begleitet werden, Sozialarbeiter begleitet werden, wie in Kanada. Und das kann natürlich nicht unendlich passieren. Das heißt, wir können vielleicht pro Monat 2.000, 3.000 Leute, also das ist nur eine Zahl, gut integrieren, gut begleiten. Aber all, was dazu kommt, das sind Leute, die hier sind, physisch hier sind, emotional aber nie angekommen und nie ankommen werden, wenn wir sie nicht begleiten. Und genau diese Strukturen, diese Ressourcen haben wir nicht. Deshalb müssen wir, wenn wir wirklich die Leute helfen wollen, ihnen Chance geben, wenn wir sie gut begleiten, einfach endlich begreifen, dass diese Debatte jenseits von wir haben Platz und jenseits von Ausländern raus passieren soll. In der Mitte der Gesellschaft, realistisch, aber auch lösungsorientiert. Und das kann nicht passieren, wenn wir moralisieren, dieses Thema immer behandeln.
Absolut. Und das Thema ist aber, es befinden sich so viele Menschen aus der Flucht, auf der Flucht, ja, ganze Thema auch Fluchtursachenbekämpfung. Wie können wir in den Herkunftsländern helfen? Du hast gerade gesagt, wie viele machen sich auch auf einen gefährlichen Weg? Ja. Wie viele sterben auch auf dem gefährlichen Weg? Aber das Allerschlimmste ist, dass bei uns alles wirklich in einen Topf geschmissen wird. Also, dass wir immer suggerieren, wir lösen oder suggeriert bekommen und dass die Ampel immer im Grunde genommen suggeriert, wir lösen unser Arbeitsmarktproblem mit den Flüchtlingen, mit der irregulären Migration, die zu uns gekommen ist. Aber dass das nicht geklappt hat, haben wir gesehen. Also wir haben da immer noch eine Quote von 70%, die in den Sozialhilfenetz festhängen. Und die Frage ist auch, die man sich anschauen muss, wie gut sind denn die Frauen integriert? Wer hat denn das bis jetzt mal ermittelt und erfasst und gesagt, hier, das ist der Erfolg. Ich habe vorher als Fachanwältin für Familienrecht gearbeitet, ja. Ich habe noch Ehen geschieden, wo die Frauen aus verschiedenen Kulturbereichen immer noch kein Deutsch konnten. Und zwar nach Jahren und Jahrzehnten in Deutschland.
Weil die Männer es nicht wollen, ja.
Weil es die Männer einfach nicht zugelassen haben, ja. Und dem Bereich müssen wir uns auch widmen. Also zum einen die da sind. Wie schaffen wir es, die noch besser zu integrieren? Wie gucken wir auch, wie haben sie sich eingelebt? Nicht nur in den Arbeitsmarkt, sondern auch in die Gesellschaft. Aber trotzdem kann das so nicht weitergehen, Carsten. Und das ist genau der Punkt. Und das muss man aussprechen dürfen. Menschen, die wir in den Arbeitsmarkt holen, ist etwas anderes als Absolut. Menschen, denen wir aus anderen Ländern helfen. Und wir haben früher Menschen über Kontingente zu uns geholt. auch syrische Familien über Kontingente zu uns geholt. Das ist wieder was anderes, weil da kann ich genau sagen, wir haben die Möglichkeiten, den Platz auch der Begleitung, ja, der Unterstützung, und da müssen eben auch alle Länder an einem Strang ziehen, und da kann nicht nur Deutschland sagen, wir machen's, und alle anderen außenrum, alle europäischen Länder um uns herum haben ihre Migrationspolitik verschärft. Ja. Schweden, was uns immer so als Musterbeispiel vorgeführt worden ist, Dänemark, ja, da kommt niemand rein, von denen die Schweden nicht sagen, aus den und den Gründen darf der zu uns kommen. So, und bei uns ist das irgendwie vollkommen verquer. Aber ein Einwanderungsland muss definieren, aus welchen Bereichen und warum kommen Menschen in unser Land. Und man muss die Frage stellen, wie das in unserem Land dann auch funktioniert, weil sonst haben wir demnächst noch mehr Parallelgesellschaften.
Ja. Aber um darauf eine Antwort zu geben, müssen wir einmal noch, bevor ich nochmal über das Thema Integration, weil ich brauche noch Feedback natürlich fürs Grundsatzprogramm, deswegen sitzen wir hier, ja, was man wirklich machen kann beim Thema Integration. Aber an dich die Frage, das zählt ja zur Wahrheit dazu, dass wir, da gibt es ja irgendwie bei manchen finde ich so einen Denkfehler. Ich meine, ein Staat muss ja wissen, wer in seinem Land ist. Das muss ja der Staat selbst auch wissen. Die Identität des Einzelnen muss ja klar sein. Ja. Und dafür gibt es ja Grenzen. Und in Deutschland gab es immer eine Grenze, und diese Grenze ist ja nicht aufgehoben worden, sondern nur verschoben an die Schengen-Außengrenze, an die europäische Außengrenze, um es jetzt mal platt zu sagen. Und da liegt doch offenkundig das Problem, dass wir es nicht schaffen. Dort, Brüssel, Europa, Sebastian Kurz hat ja damals schon gedrängt, dass man da etwas macht mit vielen anderen Ländern, dieses Problem auch löst, damit man auch das Signal an diejenigen gibt, die zu uns kommen, wer nicht berechtigt ist, darf nicht in ein Land. Das ist ja das Normalste der Welt. Das hat ja nichts mit Recht zu tun. Wie kriegen wir das hin? Stichwort Frontex, Stichwort Schengen, Stichwort Außengrenze der Europäischen Union, dass wir das da besser machen, weil wir seit Jahren darüber reden in Brüssel und es nicht schaffen, dort die Kontrolle klar zu strukturieren. Also, dass wir Zuwanderung steuern und begrenzen.
Also,
und
kontrollieren. Der und Punkt ist ganz klar, die Europäer müssen sich endlich auf ein gemeinsames System einigen, und da bestehen Unterschiede. Wer nimmt wen auf? Wer ist für wie viel Grenzschutz? Ja, und da sind ja auch immer wir das, die das alles möglichst locker betrachten und auch jetzt noch sagen, wir haben kein Problem. Aber der Punkt ist auch, in unserem Land müssen wir auch fragen, was fordern wir von den Menschen? Also auch die Leistung. Heute ist es so, wenn jemand bei uns in unserem Sozialsystem drin ist, wer fragt ihn denn noch ganz konkret, was machst du gerade? Wie hast du dich integriert? Besuchst du deine Sprachkurse regelmäßig? Guckst du nach dem nächsten Jobangebot? Das muss viel engmaschiger begleitet werden, damit auch die zu uns kommen, merken, ich kann nicht einfach hierher kommen, dann schaffe ich das irgendwie, dann kann ich bleiben und dann läuft es schon irgendwie. Sondern dieses Thema fordern und fördern, das muss wieder eingezogen werden.
Absolut. Und an der Außengrenze muss Deutschland auch mehr, nicht nur Geld, sondern auch Personal dorthin schicken. Ja.
Und auch ein Aspekt, der enorm wichtig ist. Ich meine, wenn ich jetzt 4 km/h zu schnell fahre, weiß der Stadt, wo ich wohne, und ich kriege den Strafzettel ein paar Tage später.
Ich glaube, ab 4 noch nicht, aber ab 10.
Genau, ist egal. okay. Es gibt Menschen bei uns, die mehrere Identitäten haben.
Ja, das ist der Punkt mit der
Teilweise Straftaten unter andere Identitäten, wie der Mörder von diesem 14-jährigen Mädchen, die auf dem Weg zur Schule war, was unglaublich ist, dass sowas in unser Land passieren konnte, wo man davon ausgeht, dass er mehrere Identitäten hat. Enis Amri hat auch mehrere Identitäten. Das ist unmöglich. Das kann nicht passieren. Das führt dazu, dass die Menschen das Vertrauen im Staat verlieren.
Absolut.
Und das ist nicht in Ordnung.
Absolut. Hier ist auch Europa gefragt, dass Europa sich wirklich auf die Themen konzentriert, die entscheidend sind, um einen Mehrwert zu bekommen.
Absolut.
Das ist das Thema Migration und natürlich Integration. Jetzt sag du mir nochmal beim Thema Integration, wenn du jetzt Chef der CDU wärst und würdest das neue Programm schreiben, was wären denn für dich die 1-2 Punkte beim Thema Integration, die du auf jeden Fall aufnehmen würdest?
Ich werde Integrationsbelohnen, indem ich zum Beispiel diejenigen, die wirklich angekommen sind, die keine Straftaten begangen, die Sprache gelernt haben, die auch ihre Töchter zum Schwimmunterricht schicken und in diese Gesellschaft ankommen, auch mit der Staatsbürgerschaft schnell wie möglich belohnen. Und diejenigen, die das nicht tun, werde ich nicht mit der Staatsbürgerschaft belohnen, sondern sie müssen mit Sanktionen rechnen. Die Stadt muss auch stärker zeigen in diesem Fall. Ich werde in allen Schulen Wertevermittlungskurse anbieten, das zum Thema machen, tagtäglich darüber reden. Ich werde die Menschen in aller Klarheit sagen, was die Erwartungen dieses Landes an sie gibt, und wenn sie die erfüllen, sind Sie herzlich willkommen. Wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie mit Sanktionen bis zum Abschiebung in Extremfällen auch rechnen, die ich das durchführen werde und nicht irgendwo in Bürokratie mich verliere und am Ende passiert es nicht. Ich werde in aller Deutlichkeit die Leute, die Hilfe brauchen, vor Ort, da wo Krieg entsteht, helfen. Das tut übrigens Kanada. Die Leute ja reisen nicht mit dem Boot bis nach Kanada, sondern werden von da geholt. Und diejenigen, die illegal nach Deutschland kommen, werde ich da auch den Weg zurück auch zeigen.
Also das war Klartext. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, Integration auch zu belohnen. Bei der Staatsangehörigkeit muss man aber schon sagen, jemand muss schnell und zügig sich integriert haben, muss alle Voraussetzungen erfüllen, sich selber auch seinen Lebensunterhalt verdienen, zeigen, dass er unsere Werte angenommen hat, dann kann er auch schon nach 7 Jahren die Staatsbürgerschaft bekommen. Also ich finde, da ist eigentlich das, wie es, das was geregelt ist, gut, schon ganz ordentlich geregelt.
Es geht ja aber, um die grundsätzliche Sache, dass man die Werte akzeptiert, die hier gelebt werden.
Und man könnte da sagen, wenn jemand noch eine besondere Leistung erbringt, dann geht es halt noch ein Stück schneller. Ja. Aber mir geht es nicht nur um die Staatsangehörigkeit, sondern auch sonst. Ich vermisse auch sonst die Belohnung für besonders gute Integration und umgekehrt die klaren Sanktionen, wenn das nicht der Fall ist. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Absolut, du hängst ja dann in unserem Sozialsystem drin und um es mal ganz deutlich runterzubrechen, es passiert einfach nichts. Und unser Sozialsystem ist eins der besten in Deutschland. Es ermöglicht immer noch ein Leben weit über dem, was viele vorher eben gewohnt waren. Die kommen damit klar und da müssen wir andere Anreize setzen und umgekehrt wirklich mal endlich Sanktionen einführen, wenn es nicht funktioniert.
Übrigens ein Thema aus einem Kurs, den ich gerade begleitet Liebe. Habe. Da wir mit vielen patriarchalischen Männern zu tun, wäre es vielleicht gesetzlich möglich, die Frauen zu ermöglichen, von Staat her, dass sie ihre eigenen Konto öffnen und dass die Transferleistungen nicht an die Männer weitergegeben, sondern an die Frauen. Das konnte auch für die Emanzipation was machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und wir werden das alles mit aufnehmen für das neue Programm. Das war Klartext, das war faktenorientiert, das war nicht emotional. So macht Politik Spaß, die neue CDU. Ich bedanke mich bei allen. Wir sehen uns im Januar wieder. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und freue mich über Feedback, wie immer, unter podcast@cdu.de. Bis dahin, danke, Andrea Lindholz, danke, Ahmad Ansour. Das danke. War klasse.
Danke dir.
Dankeschön.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.